Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astral Talk. Hallo, liebe Svenja, hallo, liebe Zuschauer.
Hallo und auch alle liebe Zuhörenden und hallo lieber Oliver.
Genau, jetzt gibt es gleich wieder was auf den Deckel wegen dem Gendern.
Ah, lassen wir
Es
uns doch
ist.
einfach so, lassen wir uns doch einfach so leben, wie wir sind.
Genau. Ihr müsst es nicht kommentieren, weil es ist gar kein Thema, so wirklich. Aber was Thema ist. Die arme Svenja hat sich eine böse Erkältung zugezogen. Wir mussten unseren Aufzeichnungstermin doch tatsächlich zum ersten Mal verschieben, weil die Stimme weg war, der Kopf zu war. Wie geht's dir denn jetzt?
Naja, ich habe immer noch das Gefühl, als hätte ich ein dickes Kissen auf dem Gesicht. Das Gehirn ist etwas eingedrückt, das Atmen fällt etwas schwer und ich glaube, ich klinge auch noch ein bisschen nasal. Deswegen verzeiht, wenn ich nicht ganz so fluffig heute bin, aber ich gebe mein Bestes.
Ja, es ist natürlich, es grassiert überall, nicht? Rechts und links, und ich bin so durchgesegelt den ganzen Winter und freue mich, dass wir jetzt März schon haben, ne? Und dass ich immer noch gesund bin, den ganzen Winter nicht einen Schnupfen gehabt. Das ist echt erfreulich.
Ja, gutes Immunsystem.
Ja, wie hast du denn deine Zeit verbracht, wenn du so angeschlagen. Bis liest du dann viel oder meditierst du oder guckst du Netflix?
Ja, von allem ein bisschen. Also die erste Zeit, wenn ich also wirklich gar nichts kann, weil ich zwischen Frieren und Schwitzen und Delirium war, da war also gar nichts. Da habe ich eher versucht, so ein bisschen zu meditieren. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und vor allem auf dem Balkon in die Sonne und habe so ein bisschen gelesen und das habe ich sehr genossen. Da habe ich da den 10-Minuten-Moment von Jürgen Ziewe zu Ende gelesen, den ich sehr empfehlen kann. Das war so perfekt, weißt du, diese Stille, die er dort erlebt hat und die ich in mir erlebt habe. Da habe ich dann noch mal so wie so ein, ja, so ein Gefühl gehabt, es geht doch eigentlich nur um das. Und dieses Ganze im Außen so viel beschäftigt sein, das könnte ich noch mal ein bisschen zurückfahren, um dann gleich einen Tag darauf nochmal nach Netflix zu gucken. Also da bin ich nicht viel anders als andere auch, weil die Tage werden dann auch schon mal lang und wenn man dann noch nicht so fit ist, dass man irgendwas tun kann, dann habe ich dann da eine wunderschöne Liebesserie, eine koreanische Liebesserie geguckt. Hollow in Love kann ich sehr empfehlen. Da geht es nämlich um eine KI, die Gefühle entwickelt und das finde ich ein sehr aktuelles Thema und die das mal auf eine ganz romantische und schöne Weise erzählt. Also es ist mal eine positive Geschichte dazu und die hat mich sehr schön emotional abgeholt.
Wie schön. Ich hatte gehofft, dass du eine ganze Palette Bücher gelesen hast, denn unsere erste Frage dreht sich um dieses Thema. Die ist an dich gerichtet. Liebe Svenja, hast du vielleicht den ein oder anderen Buchtipp für uns? Bücher, die dir geholfen haben, dich zu öffnen, was immer das bedeutet.
Ja, ich fürchte, dahinter steht so ein bisschen der Wunsch nach einem Buch, das genau diese Reise, die ich jetzt gemacht habe, nachvollzieht oder begleitet hat oder irgendwie unterstützt hat. Und da muss ich leider sagen, das gibt es nicht. Ich bin die Reise überwiegend alleine gegangen. Also ich bin bis 25 komplett außerhalb einer esoterischen Bubble gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist und ich wusste auch überhaupt nicht, was ich da alles erlebe, was das bedeutet. Ich habe das Ganze allein für mich selbst so durchsegeln müssen. Und dann, als ich es dann wusste, oho, das nennt man also Esoterik und bin da eingetaucht, habe ich gemerkt, das ist auch nicht so ganz mein Feld. Also manches war für mich nicht stimmig und habe mich da auch wieder zurückgezogen. Das heißt, also viele Schritte waren schon ein Selbstfindungs- und Selbsterforschungsweg. Und das würde jetzt auch zu weit führen, den zu erzählen. Da erzähle ich vielleicht gerne mal ein andermal. Aber vielleicht zwei Autoren, die mir doch große Leitsterne waren, weil sie mich doch sehr getragen haben. Das würde ich auf jeden Fall sagen, war mein erstes Buch von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Da war ich so 25. Und das hat mich wirklich also direkt in allererste starke Erwachenserfahrung katapultiert. Aber dazu muss man wissen, das war zu einer Zeit, da gab es für mich nichts zu dem Thema. Leute, die sich jetzt schon ewig beschäftigt haben, die lesen das Buch und werden vielleicht nicht die gleiche Erfahrung machen. Aber ich bin wirklich eine Woche lang so durchs Leben gelaufen. Ich fühle mich mit allem verbunden. Ich fühle tiefes Vertrauen. Ich weiß, worum es geht, so ungefähr, ne? Das aber, wie das mit jedem Erwachen ist, nach dem Erwachen gibt es dann auch, also wieder eine Reise zurück auf den Boden und dann ein erneutes Forschen. Und irgendwann habe ich dann mal von Eckhart Tolle gehört und dachte mir so, ja, das ist mir, also was die so erzählen, na, das ist bestimmt total abgehoben, ich weiß nicht. Also es war dann bestimmt auch noch schon ein paar Jahre später, als ich das erste Mal von ihm hörte und gelesen habe, habe ich ihn ja wirklich sehr, sehr spät erst. Also und zwar habe ich auf YouTube ein Video gesehen, wo er über die Stille spricht. Und die ersten paar Minuten dachte ich, oh mein Gott, triggert mich das gerade. Das ist so langsam. Und ich bin ein ganz guter metakognitiver Mensch. Das heißt, ich kann mir zuhören beim Denken. Und dann dachte ich so, okay, Svenja, wenn dich das triggert, dann wartet da was Interessantes auf dich. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und habe festgestellt, sein ganzes Sprechen war umgesetzt dessen, worüber er sprach. Nämlich über die Stille und was sie bedeutet. Und dann hatte er mich sofort. Und dann habe ich seine Bücher gelesen und habe festgestellt, dass das eigentlich der Punkt ist, um den es geht, ne? Die Schmerzkörperarbeit.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen schwer getan, besonders bei The Power of Now, das erste Buch, das hat sich mir so gar nicht irgendwie öffnen wollen. Ich habe das dann immer wieder zur Seite gelegt, weil ich dachte, da kommt der Zeitpunkt. Der kam dann erst viel später, eigentlich erst nach dem A New Earth. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist.
Neue Welt, ja. Neue Erde, genau.
Neue Erde.
Da kann ich dir total zustimmen. Ich hatte das Glück, ich weiß nicht wieso, ich habe zuerst Neue Erde gelesen und dann The Power of Now, also jetzt. Und das hat viel mehr Sinn gemacht. Das hat mir viel mehr geholfen, weil Neue Erde ist einfach viel zugänglicher. Und dann kann man sozusagen in den harten Stoff einsteigen. Und deswegen würde ich es tatsächlich empfehlen, andersrum zu lesen. Das, das ergibt Sinn.
Da gibt es ja so eine wunderbare Podcast-Serie, die sich begleitend mit diesem Buch auseinandersetzt. Und zwar haben die Eckhart Tolle und Oprah Winfrey gemeinsam aufgezeichnet. Und zu jedem Kapitel im Buch gibt es eine Episode, in der Oprah ihre Fragen an Eckhart stellt und dann aber auch Zuschauer und Zuhörer aus der ganzen Welt zuschalten, und die dürfen dann auch ihre Fragen mit einbringen. Und das war wirklich so für mich ein Riesenhighlight, weil es das auf ein Level gebracht hat, wo es alltagstauglich wurde.
Genau. Das ist down to earth und das braucht man, weil ich habe beim Lesen gemerkt, in jedem Satz von Eckhart stecken so viele Dimensionen und da habe ich mich ernsthaft gefragt, kann das jeder durchdringen? Also ist es möglich, dass man das liest und es einfach nicht versteht, weil da so viel drin steckt, ist so komprimiert, dass ich eigentlich hätte über jeden Abschnitt länger nachdenken müssen, weil ich merkte, da gehen in mir drin so Bildschirme auf. Daher kann ich das gut nachvollziehen, dass das sehr, sehr hilfreich ist, sich anzugucken.
Ja.
Das gibt es auch auf YouTube noch teilweise. Nachdem du mir das einmal erzählt hast, habe ich das auch gesucht und gefunden. Später dann auch mit Untertitel, am Anfang noch nicht so, aber man kann da einiges zu finden auf jeden Fall.
Ja, ist wirklich wunderbar und sehr schön aufgearbeitet. Ich war damals live dabei, das liegt ja nun schon wahrscheinlich 20 Jahre zurück, ich bin nicht ganz sicher, so in etwa vielleicht. Und das war ein Riesenevent in den USA damals. Oprah hatte da so einen Raum geschaffen und hatte auch immer ein paar Zuschauer um sich herum. Ich glaube, sie ist für jede Episode an einen anderen Ort gegangen und das war wirklich echt spannend mitzuerleben. Und ich höre das auch in regelmäßigen Abständen gerne bei Waldspaziergängen. Das und Wayne Dyer, Dr. Wayne Dyer, der hat mich so ein bisschen inspiriert, was heißt ein bisschen, sehr, sehr stark inspiriert. Wir hatten damals so einen Fernsehsender, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es den noch gibt, wo der Wayne Dyer unglaublich viel Sendezeit bekommen hatte. Und ich bin durch Zufall auf den gestoßen und mochte seine Stimme einfach so gerne, weil die wirklich so durchdringend ist. Und das, was er zu sagen hatte, war natürlich für die Zeit damals auch, ich will nicht sagen revolutionär, aber die Art und Weise, wie er das in die Welt gebracht hat, war schon echt cool. Und das hat mich durch viele Täler getragen, muss ich sagen.
Ja, ich könnte rückblickend sagen, Neil Donald Walsh war für mich wichtig, um mein So-Sein in der Welt, um dafür ein Wording zu bekommen und ein Okay. Ich bin okay mit dem, wie ich das fühle. Und da gibt es auch ein Modell, was er vorstellt, was sehr schlüssig ist und was sehr wohltuend ist. Also dieses Eingebettetsein in einen Kosmos, in dem Gott kein strafender Gott ist, sondern jemand ist, der für dich da ist. Also das ist, glaube ich, ein guter Beginn. Und bei Eckhart Tolle finde ich sehr toll, dass er einfach beschreibt, was uns eigentlich daran hindert, in diese Erfahrung zu kommen. Also wo sind die Widerstände und wie kann man damit umgehen? Ich persönlich fand ihn in der Umsetzung des, wie mache ich es denn jetzt?
Ja.
Manchmal zu, wie erkläre ich das? Ich glaube, wenn ein Mann dauerhaft, nehme ich jetzt mal so an, in diesem Zustand ist, dann kann er sich manchmal vielleicht nicht mehr so ganz gut daran erinnern, wie das war, als er in dem Zustand war und den Weg nicht machen konnte. Dann ist die Beschreibung dessen, wie er das macht, für mich manchmal zu, also es war nicht hilfreich, ich konnte es nicht umsetzen. Und ich habe mich ja mein Leben lang darüber, ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass Menschen so grausam sind, wie kann es sein, dass Menschen so abgetrennt sind und wie kann es sein, dass ich so abgetrennt bin und wie finde ich diese Wege zurück in diese Erwachensmomente, die ich hatte, also wie kriege ich das zusammen? Und ich hatte immer ein großes Interesse an Psychologie und an den Hintergründen und habe doch einige Ausbildungen dann gemacht, aber ich wollte es immer wissen. Also wie kann ich es einem verständlich machen, einen Menschen, der das alles nicht gelernt und gelesen hat und nicht erfahren hat? Und in meiner pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen konnte ich dann direkt auch gucken, ob meine Antworten wirklich auch hilfreich sind. Das habe ich ja 25 Jahre gemacht, mache ich ja auch noch gerne. Und ich habe festgestellt, es gibt Dinge, die sind wirklich, wirklich hilfreich, weil sie wirklich, wirklich, wirklich back to the earth sind. Und da konnte ich erkennen, dass es etwas gibt, das muss ganz einfach sein. Also das ist das Tolle an der Arbeit mit jungen Menschen oder Kindern und Jugendlichen. Du musst in der Lage sein, hochkomplexe Modelle in eine ganz einfache Sprache zu bringen, dass jedes Kind sie versteht. Und das konnte ich dort üben. Und da habe ich gemerkt, es gibt wie so immer drei Ebenen. Die physische Ebene, die emotionale Ebene und die mentale Ebene. Und in egal welchem Konzept kommt immer eine Ebene zu kurz. Und das, da bin ich gerade dabei, so einen Ansatz zu formulieren für mich. Den nenne ich Trinity Resonance Flow. Hiermit ist er zum ersten Mal öffentlich gesagt. Weil diese Dreieinigkeit von den drei Ebenen, die miteinander resonieren und damit einen Flow ermöglichen, der mich überhaupt in diese Öffnung mit der Welt bringt und mit dem Göttlichen oder mit dem Astralen oder worüber wir uns auch hier immer unterhalten. Also das ist diese Verbindung mit mir eigentlich. Wie stelle ich die wieder her, trotz der ganzen Schmerzen, die ich erfahren habe? Und das ist sozusagen eine Kulmination aus all dem, was ich dann in meinem Leben gelebt und erfahren habe. Und wenn man mich fragt, welches Buch, vermutlich wird es dieses Buch sein, wenn es mir eigentlich mal gelingt, das zu gebären, weil ich habe einfach Millionen Ideen und ich muss immer wieder gucken, wie zentriere ich die auf das wirklich Wesentliche. Und wie bleibt es trotzdem lebendig, ne? Und es ist nicht nur wissenschaftlich. Also ich will nicht nur reden, erklären, sondern es soll ja auch Spaß machen, das zu lesen. Und das, wenn man vorher so ein Buch noch nie geschrieben hat, das kostet wirklich viel Zeit, die ich leider nicht so habe. Und deswegen dauert es jetzt einfach und das dauert.
Gut Ding darf Weile haben.
Ja.
Aber nochmal zurück zu den Büchern, die wir jetzt genannt haben. Die sind alle sehr schön, sehr inspirierend. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, erst wenn du wirklich ins Integrieren kommst und diese Sachen umsetzt für dich und lebst, dann erhalten die einen Wert, weil sonst bleibt das alles so auf so einer Mattscheibe. Na, und Das klingt schön und es klingt gut und dann verschwindet es aber auch irgendwann wieder, ne, und läuft hinten wieder irgendwo raus und dann tut man oben wieder was Neues drauf. Aber ich bin der Meinung, gerade bei solchen Büchern ist es oftmals angebrachter, man nimmt sich eins und dann versucht man tatsächlich ins Umsetzen zu kommen und wird ganz, ganz schnell dann auch Resultate erfahren dadurch.
Genau, da fällt mir auch noch ein, der ein Buch, was da sehr gut reinpasst, ist die Prophezeiungen von Celestine. Ein ganz altes Buch, ein vielleicht nicht so interessantes Buch mehr heute, aber bei diesem Buch hat man mich Jahre später gefragt, ob ich in der Meditationsgruppe das mal zum Thema nehmen möchte, mit den Leuten das durchzuüben, weil es ja auch ein Arbeitsbuch dazu gab. Und dann habe ich beim ersten Lesen ja direkt gedacht, ja, ich verstehe das, das ist genau das, das erklärt das wunderbar. Und dann nehme ich dann das Arbeitsbuch, lese mir das durch und denke, scheiße, ich habe fast nichts davon umgesetzt. Ich habe das verstanden, aber ich habe es nicht umgesetzt. Und als ich mit den Leuten gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass das so, so, so wichtig ist, etwas nicht nur verstehen und zu lesen, sondern sich dann wirklich Zeit zu nehmen, bevor man wieder das Nächste konsumiert und das Nächste und das Nächste und das Nächste, sondern wirklich die Zeit, die das braucht, mal damit zu gehen und zu gucken, heute im Alltag, beim Autofahren, beim Einkaufen, im Job, im Streit, in der Beziehung, mit Freunden, überall, wo setze ich das wirklich um? Ne? Also das finde ich so reichhaltig, und deswegen sagst du da etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir neigen schnell zum Konsumieren, gerade hier auf Plattformen wie YouTube oder anderen Podcast-Formen, ne? oder Audio-Formen. Also das ist so schnell, dass man mehr und mehr konsumiert, aber der Kopf wird immer voller, aber wir hinken hinterher. Und wie sagen die Indianer immer, ihr reist zu schnell, die Seele kommt nicht mit. Und das, ja. Da können wir wirklich Langsamkeit reinbringen.
Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema mal ab und wenden uns einer weiteren Frage zu, denn unser Fragenkatalog ist so fett. Ich bin immer wieder geflasht und denke jedes Mal, wenn wir aufzeichnen, das wird und wird gar nicht weniger. Aber es kommen ja auch immer wieder neue dazu.
Ich glaube, das Schicksal möchte, Oliver, dass wir noch ein paar Jahre Zeit miteinander verbringen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ich würde das nicht bedauern.
Ja.
Okay.
Wir werden hier noch zusammen alt auf YouTube sehen.
Oh ja, sehr gerne. Mit euch zusammen alle, wenn ihr mögt. Okay. Hier schreibt der liebe Rainer. In ihrem Buch schreibt Wada Hasselmann, dass unser wahres Zuhause die Astralebene ist, solange wir die Inkarnation nicht beendet haben. Was meint ihr dazu?
Also ich würde hier noch die unteren Mentalebenen mit einbeziehen wollen. Und ich weiß, das ist am Ende immer so ein bisschen alles auf die Waagschale zu legen, aber ich kann nur aus meinem Empfinden heraus sprechen. Und da sind die unteren Mentalebenen Teil dieses ganzen Inkarnationszykluses oder der Zyklen, vielmehr gesagt. Es kommt aber auch so ein bisschen darauf an, wie die Gewahrseinseinheit, die inkarniert war und wieder ins Feinstoffliche zurückkehrt, wie die unterwegs ist, ne, in ihrem Erfahrungsschatz und auch in dem Umsetzen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ne, hat diese Gewahrseinseinheit ihre Lebensaufgabe, den Seelenplan in irgendeiner Form auch erkennen können und gewisse Dinge da vielleicht auch einbringen können. Die Frequenz desjenigen oder derjenigen ist ausschlaggebend, ne, wo es hingeht nach dem physischen Tod. Das haben wir hier schon sehr häufig bekakelt. Aber ich glaube, gerade diese ganze Frage mit der Reinkarnation, die verlagert sich dann doch auf die unteren Mentalebenen. Ich zumindest beobachte da keine Einstiegsmöglichkeit aus den Astralwelten heraus, sondern es geht schon auch über Instanzen, sage ich jetzt mal, ne, die, wenn wir das mal versuchen, plastisch zu beschreiben, und ich kann es auch nur auf die Art und Weise erleben, weil es sich für mich so übersetzt mit den Referenzpunkten, die ich habe. Wir haben einen Workshop oder ein Retreat Into the Light, wo wir genau auch diesen Sachen auf die Spur gehen. Wir schauen uns die unterschiedlichen Aspekte der unteren Mentalebene und höheren Astralebenen an. Und da gibt es auch eine Art von Planung und von Logistik, die dahinter steht. Das will ja auch alles irgendwo orchestriert und begleitet werden. Und das ist unglaublich aufwendig. Und für mich übersetzt sich das tatsächlich in einer riesigen Operation bei jedem Leben, was stattfindet. No, weil man muss sich vorstellen, wenn wir in eine Konstellation gehen, dann bedeutet das, dass wir sehr viele Mitspieler auch haben. Und diese Mitspieler haben ja auch alle ihre Bereitschaft und auch ihre Aufgaben. Und das scheint sehr, sehr komplex zu sein, viel komplexer, als wir uns vielleicht vorstellen können. Und aus meinem Empfinden heraus passiert das nicht in den Astralwelten, sondern in den unteren Mentalwelten, wo diese ganze Logistik und Planung angesiedelt ist.
Ja, ich habe ein ähnliches Gefühl, und zwar bei dem Wort Zuhause kommt mir eine Erfahrung in den Sinn, die habe ich tatsächlich mal auf einen der selten zu bekommenden Workshops von Michael Pahl bekommen. Der macht sehr tolle Bewusstseinsreisen auch. Und da war ich gerade im Fieber gefallen, weil ich Corona erkrankt war auf dem Workshop. Auf jeden Fall lag ich da auf dieser Matte und die Musik lief und das war total strange, weil wenn du Fieber hast, dann ist das so alles nochmal intensiver, ne? Und ich wurde praktisch wie auf einer Rakete die Dimensionen hochgeschossen, das war unfassbar, und landete in einen unermesslichen, goldweiß leuchtenden Raum mit unendlicher Weite, mit unendlicher Schönheit, und es gab nur eins Sein, und es gab, also in dem Moment sah ich dieses dunklere Svenja-Ich, und das zerbrach in tausende kleine Stückchen und es blieb auch nur dieses Licht übrig, und es gab mehr wie so Verdichtungen in diesem Licht, von denen ich wusste, das sind so Einheiten, Seeleneinheiten, wenn man das so nennen kann. Und für mich ist seitdem das Zuhause, also die höchste für mich erreichbare Ebene aus purem Licht und Einssein. Und wenn ich mit den Menschen arbeite, in Coachings führe ich sie gerne auch immer zu dieser Quelle hin. Wir nennen das einfach, um es offen zu halten und nicht so belegt sein zu lassen, die Quelle. Und die ist von allen Menschen ähnlich beschrieben als unermessliche Weite, unbegrenzt, freudvoll. Ein Sein, was nur Fülle kennt. Also da haben alle unterschiedliche Worte, aber es meint im Ende immer das Gleiche. Und aus diesem Gefühl heraus können die Menschen ihr Leben ganz anders betrachten. Und ich glaube, dass es das ist, was wir vielleicht als Zuhause betrachten, und so dieser Endpunkt von angekommen sein. Die Astralebene ist es für mich nicht. Die ist für mich wie so ein Übergangsraum. Ähnlich wie dieser hier auch, wo wir Erfahrungen machen. Und deswegen fühle ich mich eher zu Hause bei dem, was du sagst, also noch Ebenen darüber, wo wir aus diesem Formhaften austreten und wo es die Formen nicht mehr braucht, sondern noch Bewusstsein ist. Und da, glaube ich, ist eher das, was man vielleicht als Zuhause nennt. Und dennoch ist da was dran. Also wenn ich aus einem sehr anstrengenden Leben zurück ins Metaphysische gehe mit meinen Freunden und die alle da treffe, ist das wie zu Hause. Ich kann mich aber auch hier auf meinem Balkon mit einem guten Buch zu Hause fühlen. Daher ist so ein bisschen die Frage, ich könnte jetzt philosophisch fragen, wo ist denn zu Hause? Ich glaube, jemand, der vollständig erwacht, der empfindet irgendwann zu Hause überall, weil das Alleine, die Quelle immer ich bin, immer bei mir ist. Und der Grad, an dem ich das fühlen kann, zeigt, wie weit meine Öffnung fortgeschritten ist. Und ich habe das nicht immer, aber überwiegenderweise häufiger. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Oliver. Dass ich mich zu Hause fühlen kann, ja.
Ja, also schon bei mir auf eine andere Art und Weise vielleicht eher, weil ich so ein Getriebener bin in diesem Leben. Ne? Ich bin sehr, sehr viel unterwegs gewesen, physisch, und musste immer auch einen Weg finden, mich zu Hause zu wägen, auch in Hotelzimmern. Ich habe ja viele Jahre nur in Hotels gelebt und jede Nacht woanders. Und das ist sehr anstrengend, wenn man sich diesen Raum nicht schaffen kann und dieses Zuhause-Sein nicht empfinden kann. Ich glaube, das hätte ich sonst gar nicht über die Jahre aushalten können. Und so hat sich das bei mir, glaube ich, einfach eingeschlichen, dass ich so gewisse Rituale habe und auch wie ich die Welt betrachte, ich kann überall zu Hause sein. Aber ich gebe dir recht, es gibt diese Momente, diese sehr lichtvollen Momente, die irgendwo ganz abseits auch jeglicher Astralwelten sich auftun, wo, ja, Jürgen Zibel würde wahrscheinlich sagen, das Einheitsbewusstsein, ne, da wo alles zusammenfließt und wo das Ego keinen Raum mehr hat, wo die individuelle Signatur noch existent ist, aber wo kein Anspruch mehr ist auf den Ausdruck dieser Individualität. Und das ist natürlich sehr, sehr friedvoll und sehr zu Hause. Und ich denke, wenn man dort angekommen ist, dann stellt man sich vielleicht noch bewusster die Frage nach so einem Leben, möchte ich nochmal oder nicht? Es wird ja immer sehr viel darüber geredet. Man hört es gerade auch in esoterischen Kreisen, dass die Leute sagen, dies war mein letztes Leben, ich komme nicht wieder. Und da muss ich immer schmunzeln, weil ich sehr genau weiß, dass wir aber in einem Vergnügungspark sind. Ne? Und wenn die Achterbahn vorbei ist, wir haben geschrien, wir haben gelacht, wir sind hoch und runter gefahren, aber dann gehst du irgendwo eine Zuckerwatte essen und dann denkst du, na, einmal könnte ich vielleicht noch. Ne? Noch ist der Park auf und dann stelle ich mich doch noch mal hinten an. Aber vielleicht ist dann es kommt dann der Punkt, glaube ich, wo du dich mehr dem Frieden hingezogen fühlst. Und dann wird sich das auch ganz auf natürliche Art und Weise so manifestieren, dass diese Gewahrseinseinheit sich nicht nochmal hinten anstellt, sondern im Einheitsbewusstsein weilt und dann in die Kausalebenen weitergeht. Und auch da gibt es natürlich Möglichkeiten des Wirkens und des Schaffens. Wir haben ja auch unsere aufgestiegenen Meister, die aus den Kausalebenen heraus wirken und dort von dort aus inspirieren. Wer weiß, wie sich das alles dann darstellt.
Ich muss da auch immer schmunzeln, wenn ich das lese oder höre, mit dem mein letztes Leben war das jetzt oder ich will nicht mehr zurückkommen. Nicht mehr so, ja, da spricht starker Widerstand aus Schmerz und das ist der größte Kleber, um wieder zurückzukommen.
Ja.
Also, da ist ja eine, da ist ja ein Nichtwissen über mich. Weil wenn ich wirklich vollständiges Wissen über mich hätte, dann wäre da kein Schmerz. Also man erfährt zwar Schmerz, aber man geht anders damit um. Ne? Es ist kein Leiden mehr dahinter, das will ich damit sagen. Man kann Schmerzen erfahren, ohne zu leiden. Und wenn ich aber daran leide, dann habe ich einen Widerstand und dann kommt dieser Satz zustande. Und das ist genau das, was einen in die Anhaftung bringt und wieder zurückzieht, wie ein Gummiband. Ja. Und ich glaube, jemand, der wirklich frei ist, innen drin, dem ist egal, wo er ist, der lässt sich von seiner Seele führen. Und ich glaube auch, je nachdem, wie bewusst ich bin, kann ich diese Entscheidung eben treffen oder nicht treffen. Also ich glaube, wenn man noch eher unbewusst ist und eben nicht alles über sich selbst und seine Seele weiß und aus dieser Begrenzung heraus ein Nein hat auf das, was gerade geschieht, dann wirst du noch viel weniger entscheiden können. Und wenn du sehr, sehr bewusst bist und wirklich weißt, wofür das hier alles diente, dann hast du gar nicht mehr die Not, irgendwas entscheiden zu müssen, weil du völlig im Flow dessen bist, was gerade sich entfaltet im Universum. Und dann hast du gar kein Gefühl, dagegen entscheiden zu wollen. Ich habe irgendwann mal für mich das Gefühl gehabt, der freie Wille ist eigentlich nur dazu da, sich gegen den freien Flow von Existenz zu entscheiden.
Das ist ein guter Satz, um diese Episode zu beenden.
Ne? Weil wofür ist er sonst da? Du kannst mitfließen oder es nicht tun. Aber wenn du einmal da angeschlossen bist, dann fließt du fröhlich mit und das ist alles cool.
Ja. In diesem Sinne,
ja, genau,
würde ich sagen, machen wir für heute Schluss.
Und denk dran, also bleibt immer offen, glaubt nichts, prüft immer alles selber und folgt eurem Herzen, nämlich dem, was sich wirklich stimmig anfühlt, was euch weit macht, was euch trägt, was euch Mut gibt, dem folgt. Und wenn es das nicht tut, darf es erstmal beiseite gelegt werden.
Schöne Worte. Alles Liebe.
Alles Liebe euch. Bis bald.